Was stimmt denn da?
Hört Lukas mit, ich möchte nicht, dass seine zarte Kinderseele Schaden nimmt.
Ich habe mich schon von mir selbst abgespalten.
So ein bisschen wie der Profifußball von Schalke 04. Was denn?
Es ist
ein Erstliga-Podcast.
Stimmt.
Es läuft seit 30 Sekunden und ich bereue es, hier zu sein. Oh
Gott. Du bist ja...
Wo bist du denn überhaupt?
Ist Kalli da?
Bist du immer noch in Griechenland oder was?
Ja, ja, natürlich.
So gar nicht. Unser schönes Steuergeld in Griechenland. Warum geht er hinterher? In Griechenland.
Wir haben gestern schon die ersten auf Instagram, die ersten Posts mit Kalli nicht da aus Griechenland von unseren MML-Hörern.
Ja, da haben wir wieder was losgetreten. Dankeschön.
Aus Griechenland bekommen.
Danke, Lukas.
Ja, sehr gerne. Es fängt wahnsinnig intensiv an gerade, merkt ihr auch. Ne? Ja. Das ist eine ganz besondere Folge.
Das ist ganz
ja.
besonders. Ne? Ganz also besonders.
Richtig, richtig Feuer.
Unser persönlichstes ja. Album.
So ein bisschen, es fängt so ein bisschen an wie die erste Halbzeit von Manchester City.
Wir haben uns in der Aufstellung verzockt, das muss man ganz klar sagen.
Ein bisschen konfus.
Also, wenn wir drei zusammenfinden, dann hat sich irgendjemand in der Aufstellung verzockt. Ja. Da hat wieder einer, wo wir gesagt haben, über Mike Nöcker, er ist ein süßer, süßer Junge.
Süßer, süßer. Ja. Ja. Fußball-MML, eine Aufstellung wie ein Druckfehler.
Übrigens habe ich gerade gelesen, ich schickte mir einen Instagram-Freund von mir namens Kochi. Er schrieb, ich weiß nicht in welcher Zeit, ich glaube wahrscheinlich in der Welt. Und dann waren da noch, also ein kleiner Ausriss, waren da noch drei Kinder, die wegen Fußballsammelbildern in einem Supermarkt eingebrochen waren und einen Schaden von 10.000 Euro verursacht hatten. Die Jungen zwischen 8 und 12 Jahren hätten sich in einem Einkaufsmarkt bei Frankfurt, selbstverständlich, mit großen Steinen Zugang verschafft. So die Polizei. Die Bilder hatten einen Wert von 130 Euro. Die Polizei brachte die Kinder zu ihren Eltern. Ja, Olli Wurm, das geht auch auf dich mit deinen Panini-Alben. Ne? Das ist ja die Jugendkriminalität, die da von dir da angeheizt wird. So sieht es nämlich aus, ja. Verstehst du?
Aber sag mal, der Kochi, ist das Dr. Rainer Koch? Bist du privat mit Dr. Rainer Koch?
Doktor mittlerweile? Rainer Koch, mein
das Doktor.
Für mich ist das der DFB-Präsident der Herzen, Dr. Rainer Koch. Dr. Ja. Rainer Koch, ich habe das geprüft, Sie werden abgeschoben, der DFB-Präsident der Herzen. Für mich ist das einfach...
Aber Dr. Rainer Koch wäre auch einer, wenn man den abschieben würde, dann doch nur mit einem Bumsbomber, oder?
Sag mal, was werden denn da immer gleich für Dinge da insinuiert?
Es wird Sommer, es wird Sommer. Ja. Die Gefühle sprießen.
Die Gefühle sprießen. Die ersten Jugendlichen schmeißen schon wieder besoffen E-Scooter in den Kanal Nature is Healing. Leute, ich habe gar nicht so viel Zeit. Ich muss heute pünktlich weg. Ich muss gucken, was mein Testzentrum macht. Ich hatte doch gestern noch so eine gut gehende Hühnerbraterei.
Ja.
Und
Testzentrum
gemacht. Ja. Heute Morgen habe ich waren schon vier Leute da, trotzdem schon 8.000 Euro gemacht. Leute.
Ist ganz geil. In Berlin-Neukölln muss man einfach nur in eine Shisha pusten. Das gilt dann auch schon als Test.
Ja, wahrscheinlich.
Das wird einfach doppelt verwertet.
Wenn der Mann vom Amt kommt, sagt er, ja, hier ist alles in Ordnung. Ja.
Ich habe das Gefühl, dass mit dem Testzentrum, bei mir ist das so ein bisschen so wie Bitcoin. Also wenn der Hype bei allen angekommen ist, dann ist er ja quasi auch schon vorbei. Dann haben alle ihr Geld gemacht.
Ja.
Dann werde ich drauf aufmerksam und dachte, ja. Scheiße, hätte ich auch machen können.
Ja.
Und dann ist es aber zu spät.
Zumal, Mike, du und ich, wir sind ja die einzigen Menschen aus ganz Hamburg, die mal richtig positive Tests hatten. Die anderen sind ja alle falsch negativ und wir sind die einzigen deutschlandweit vielleicht sogar, die korrekte positive Tests hatten.
Ja.
Es ist aber auch, es ist komplett irre. Also Micky kennt ja die kleine Bero-Kneipe bei uns am also unser Vereinslokal in Berlin-Mitte. Und die beiden Brüder, die das machen, also die diese Kneipe normalerweise betreiben, die haben auch ein Testzentrum aufgemacht, jetzt wo die Kneipe geschlossen war am Fußballplatz. So einfach ist das.
Letzte Woche war es auch gefühlt noch so, dass man gesagt hat, oh, guck mal, der engagiert sich aber fürs Allgemeingut, der hat sofort unternehmerisch gehandelt und 10 Testzentren aufgezogen.
Ja.
Und heute bist du doch gleich geächtet, oder? Wenn du dann hörst, irgendwie, ich mache ein Testzentrum.
Ja klar, jetzt ist natürlich, ja
das
klar.
Das ist ja kurz vor Drogendealer, Zuhälter, Porno-Produzent oder ähnliches.
CSU-Abgeordneter, wenn du heute ein Testzentrum aufmachst,
jetzt
bist
hör
du
doch mal auf, dich schon immer an der christdemokratischen und christsozialen Union abzuarbeiten.
Eben, da bereichern, ja, sich, da bereichern sich Abgeordnete um gerade mal 100, 200 Millionen und schon kommt man da in Verruf.
Wirklich? Das ist, ne, doch Neidgesellschaft.
Ja, das ist völlig richtig.
Aber da musst du doch einfach, wenn du ein Testzentrum eröffnest, dann musst du dir bewusst sein, dass du in der öffentlichen Wahrnehmung auch Abstriche machen musst.
So.
So, ich denke, wir können jetzt anfangen.
Machen wir.
So ging's. Pass auf, wir tun ja auch so, als wäre nichts passiert, als wäre das so mitten in der Saison und wir hätten über nichts zu reden. Dabei ist das der Podcast zwischen Champions League Finale und Europameisterschaft.
Ganz genau.
Quasi. Ja. Dum, dum, dum. Nach dem Finale ist vor dem ersten Gruppenspiel,
ja,
oder so.
Ja, und dann war ja da auch noch der Havertz. Also ich habe mir die 90 Minuten angesehen, also der Havertz, also die Studien, die ich über den Havertz angestellt habe. Also großartig, ja.
Dum, dum, dum. Ist der Havertz schon eine Mutante? Entschuldigung.
Ja, ich habe dem Pep Guardiola ja gesagt, kann ich nur vorwarnen, aber er wollte nicht hören. Ja. So, können wir anfangen.
Koro, Freunde, jetzt will ich von euch alles, also, was ihr bislang getestet
ich
habt.
Ich kann es nur sagen, ich habe gestern wieder getan, ich bin zum Eisfach gegangen, hab die gefrorene Banane rausgeholt, hab sie in den Mixer gepackt, dann hab ich mir die Dose Acai-Pulver geholt. 42, 43 Löffel reingemacht von dem Acai-Pulver. Da noch schön die Gucci-Bären rein, die Kakaonips rein, die Hafermilch habe ich da rein, die Mandelmilch rein und Mandelmus, etwa wunderbar 2-3 Eimer Mandelmus, mehr muss es doch nicht sein. Da habe ich den Shaker angeschmissen, da hat schön die Acai mit den ganzen guten Zutaten von der Koro-Drogerie, später noch ein bisschen die, noch mehr von den Gucci-Bären und noch Berberitzen oben drauf gehauen, etwa wunderbar. Und dann gab es noch den Cäsar und das Granola. Etwa 2-3 Pfand Acai. Ich habe es gefressen. Etwa wunderbar. Ich kann es nur sagen, ich fühle mich fit und gesund wegen den Zeugs von der Koro-Drogerie. Es ist ja, aber stimmt alles überhaupt nicht mehr, weil ich habe ja das Magenband und wiege nur noch 75
Kilo. So, ganz kurze Zwischenfrage. Willst du ernsthaft behaupten, dass es bei kochodrogerie.de Gucci-Perlen gibt?
Gucci-Perlen. Ja.
Ich hab nämlich mitgeschrieben. Mantelmus?
Ja, Mantel.
Was auch immer das ist, das gehört. Ist ja eigentlich aus der Ansonst-Werbung rübergeschwappt.
Mantelmus.
Welche Größe hat denn ihr Mantelmus?
Mantelmus.
Ich nehme eine L. Mantelmus. Ja. Gucci-Perlen kann man auch anziehen. Ja. Und natürlich Arndt Zeigler. Was ist denn Arndt Zeigler hier? Die passen.
Aber Gucci-Perlen. Gucci-Perlen finde ich auch.
Gucci-Bär.
Da passt übrigens diese fantastische Überschrift von 11 Freunde zu Kai Havertz, Kai One. Ne? Wollte ich nur an der Stelle mal sagen.
Oh.
So, also weiter. Wir waren ja bei Gucci-Bären und Mantel.
Also für alle, die das nicht verstanden haben, korodrogerie.de, das ist ein Unternehmen, nämlich Koro, das auf dem Weg ist, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel zu werden. Also alles das an Superfoods, Snacks, Trockenfrüchten, Nussemuse. Also alles, was man auf jeden Fall braucht, um sich gesund zu ernähren, dazu faire Preise, Qualität, weniger Verpackungsmüll durch Großverpackung, alles ein Top-Unternehmen. korodrogerie.de ist die Website dazu und mit dem Gutscheincode MML könnt ihr alle Nüsse, alle Superfoods, alle Snacks, mit 5% Rabatt.
Snacks,
genießen.
Alter, Snacks. Er hat Snacks und Sex gesagt.
So.
Snacks. Hey, willkommen zum Fußball MML. Wir sind die Snacks Pistols.
Herzlich willkommen und hier, zu und Snacks on the Beach.
Abkippende Snacks, jetzt bei Fußball.
So, ich denke, wir haben jetzt jeden Wortwitz durch.
Ja, wir müssen noch ganz viele Wortwitze mit Anfang machen.
Oh,
ja.
Aber erst am Ende.
So, aber am Anfang steht ja immer die Musik. Insofern, Musik bitte. Und damit herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML in der trilliardensten Episode. Ich habe die Nummer tatsächlich mittlerweile schon vergessen, weil ja so lange schon Fußball ist durch diese Corona-Geschichte. Und ach Mann, es ist ja gefühlt, sind wir seit einem Jahr durchgehend für euch da. Unter anderem mit Micky Beisenherz.
Ich habe eine schlechte Rezension gekriegt in einem anderen Podcast, weil ich zu wenig gehustet habe. Leichter Verlauf, nur ein Stern. Ja. Wirklich?
So, ja. Kalli nicht da, aber Lukas Vogelsang da.
What's up, Peaches?
Oh Gott.
Man wünscht sich, manchmal wünscht man sich, er hätte dort schlechtes Internet.
Ich habe vor vielen Jahren von meiner Mutter eine Badehose geschenkt bekommen. Was? Und ich habe erst nach Monaten oder Jahren festgestellt, als ich die in Kalifornien getragen habe, in Venice Beach am Strand, dass da What's up, Beaches draufsteht. Und das finde ich schon wieder irgendwie geil.
Venice hier, da habe ich auch ein großes Bild. Muscle Beach. What's up, Beaches?
What's up?
Hier ist der Mann, der nur noch Latissimus trainiert. Hier ist Mike Nöcker.
Vielen Dank. Vielen Dank. Wie war dein Shitstorm? Ich habe auch einen kleinen Shitstorm hinter mir, ehrlich. Mein erster.
Kommt drauf an, frag mich mal, welchen meinst du denn? Welchen Shitstorm?
ich hab meinen allerersten hinter mir.
So, was hast du
gesagt? Ja, ist ein Shitstörmchen, ehrlicherweise. Aber da ich den nie hatte, dachte ich, ich mache daraus mal einen Shitstorm. Okay. Also in Wirklichkeit haben sich natürlich nur drei Leute beschwert bei Twitter. Aber ich habe mich darüber moniert, also. Ich fand die Bierdusche nach der gewonnenen Relegation vom 1. FC Köln unangemessen.
Ach so,
bis peinlich.
Ja.
Und das habe ich bei Twitter geschrieben. Und da war ich schon Bedenkenträger.
Ja, ja.
Und deswegen wollte einer schon MML nicht mehr hören.
Oh, das klingt natürlich nach einem handfesten Shitstorm.
Ja, naja, und dann der andere haben auch noch.
Okay.
Es war ein Shitstörmchen.
Jetzt will Peter, ja, hier die Tierrechtsorganisation, will jetzt auch den Geißbock abschaffen.
Wirklich?
Also, Held weg, Funkel weg, Hennes weg. Herzlichen Glückwunsch, Steffen Baumgart. Wo hast du dich denn da? In welches Natternfeld hast du dich denn da?
Also, wenn ist quasi also, wie Paderborn, nur
also,
anders.
Also, wenn Peter oder was weiß ich, ist es dann eigentlich jetzt der Geißen-Peter? Ne?
Oder der Stöger?
Nicht, aber
der Stöger-Peter.
Aber die, genau, ich meine, ich wollte sagen, dann kann nur noch Peter Stöger Trainer werden.
Nein, aber wenn die sich mit diesem Belang nach Anthony Uja nicht durchsetzen konnten, dann jetzt ja wohl auch nicht. Also da hatte ja nun wirklich Hennes, der, ich glaube, das ist der Achte gewesen, ne? Hennes der Achte, nun wirklich sein unangenehmes Moment, als Anthony Uja ihn da an den Hörnern rumriss. Jetzt in den letzten Jahren sollte Peter vielleicht erstmal die ganzen anderen Kreaturen da rausholen als den Geißbock. Der hat am wenigsten gelitten. So, also.
Ja, und denk doch mal bitte jemand an das Zebra, auf dem Ailton saß. Also, jetzt, entschuldige.
Stimmt, das gab es ja auch noch.
Wo fangen wir an, wo hören wir auf?
Ja,
das war doch immer die Geschichte, da wollte ich doch bei Elf Freunde damals einfach nur eine Geschichte über Stürmer oder Spieler schreiben, die sich verwechselt haben mit der Überschrift aufs falsche Pferd gesetzt und dann
agiert
dann auf dem Zebra.
Toll, ja. Das ist wirklich so gut.
Mann, wir schweifen aber heute schon wieder ab.
Das ist ja gar nicht unsere Art.
Mike, wichtige Frage aus Griechenland, wichtiger Einwurf. Willst du wirklich an einem Dienstag, wo wir nach dem Champions-League-Finale Tuchel gegen Guardiola sind und sozusagen mittendrin in der Vorbereitung zur Europameisterschaft mit einem Bundestrainer, der zur neuen alten Sachlichkeit zurückfindet, willst du wirklich mit der Relegation anfangen?
Nein.
Gut.
Ja. Also,
na gut.
Möchtest du denn lieber zurückschauen oder nach vorne schauen?
Das entscheidet Micky. Micky darf heute mal entscheiden. Micky ist ja auch Moderator.
Heute.
Ja, es sollte es Micky.
Was?
Möchtest du zurückschauen oder nach vorne schauen?
Nö, ich würde gerne zurückschauen, weil aus der.
Das ist so geil.
Das ist wirklich Classic Vogelsang. Das ist wirklich Classic Vogelsang. Die Frage ist, Micky, würdest du lieber zurückschauen? Wer antwortet? Lukas Vogelsang, der sagt, nee, ich würde lieber. Das ist wirklich.
Ja, was sich natürlich daraus ergibt, dass ich A, nicht sehe, wen er anspricht in der Sekunde.
Ja, aber am Namen Micky hätte man es ja. Am Namen Micky hätte man es ja theoretisch erkennen können.
Ich habe ja eine Verzögerung in der Leitung und sehe euch nicht.
Nee, jetzt mal hier ganz kurz Audiobeweis. Hier Keller in Köln. Du hast gesagt, Micky, du darfst dich heute entscheiden. Also du hast im Grunde genommen Micky gesagt, dass er sich entscheiden darf, um dann für dich zu entscheiden, dass du aber das selber für mich
entscheiden
Lukas,
du hast mir im Grunde genommen den roten Teppich ausgerollt, nur um mich in den Teppich einzurollen und in den Fluss zu werfen. So sieht es nämlich aus. Ja.
Ja,
so, schaltet mal einen Gang ist runter und jetzt.
Ja, genau.
Bitte.
Vielleicht müssen wir insgesamt auch ein Momentchen ruhiger werden, weil es kann sein, dass viele unserer HörerInnen, Mike, einen Schlaganfall kriegen, wenn sie uns noch eine Minute länger zuhören. So ein bisschen mehr, vielleicht so ein Hauch mehr Ruhe täte uns allen auch ganz gut. Das war ja auch eine lange Saison. Ich würde gerne erstmal in die Zukunft blicken, weil ich bin so ein zukunftsgewandter Typ. Ich bin Mover und Shaker. Ich gucke nach vorne, ich gucke nie zurück.
Aber da sieht man, dass du nicht klassisch in Geschichten denkst, weil sich natürlich die Nationalmannschaftsgeschichte ja eigentlich auch aus der Erzählung des Finals heraus ergibt. Aber
dann lass uns doch erst zurückschauen. Das ist mir ja sowieso scheißegal. Also bitte, dann stelle ich mich in den Dienst der Mannschaft. Ja. Lass uns erstmal zurückschauen, um dann, denn wer die Zukunft verstehen will, muss die Vergangenheit begreifen.
Oh, okay, so. Wusstet ihr, dass Mike seinen ersten Shitstorm hatte? Mike, erzähl doch mal kurz, warum.
So, hier, Professor Vogelsang, nun komm doch und erzähl uns mal, was der Pep Guardiola alles falsch gemacht hat.
Ja. Nein, es ist ja eben nicht so. Es ist ja dieser Reflex, den wir alle hatten. Also wir müssen ganz kurz mal erklären, wie jede andere Gazette saßen wir kopfschüttelnd am Abend noch da und am nächsten Tag schrieben wir uns Nachrichten hin und her. Und Miki, du schicktest, glaube ich, auch diesen Text aus der Süddeutschen, ne? Eine Aufstellung wie ein Druckfehler.
Das ist richtig.
Und es war natürlich reflexhaft der Vorwurf, hat der große Zauderer, der große Fußballdenker Pep Guardiola das nächste große Spiel seiner Karriere und das nächste Finale versaut. So, und das ist ja die Frage, die über diesem ganzen Finale und über diesem Wochenende hing. Und die Frage ist, hat er wirklich?
Tja. Ja, gut, also Pep ist halt, also ich würde jetzt erstmal sagen, ja. So. Also, er hat ja wieder den einen genialen Move gemacht, mit dem er sich mal wieder selbst das Genick gebrochen hat. Nur, das ist auch da in der Rückschau natürlich mal alles völlig einfach zu erklären und erscheint uns dann völlig logisch, wenn wir sagen, ja, das konnte ja nichts werden. Aber ich meine, dieser Gündogan-Move erschien ja so manch einem auch vorher schon ein bisschen seltsam und ist im Nachhinein natürlich auch wirklich einfach dämlich. So.
Also die Kritik kommt ja daher, dass er gefühlt von 60 Spielen 59 Mal mit Rodri und Fernandinho gespielt hat, als Ausputzer, Abräumer, als Sechser sozusagen hinter Gündogan, der dann die Möglichkeit hat, eben das Spiel zu gestalten oder sich selber mit teilweise auch als falsche Neun mit in dieses, so richtig falsche Neun, ne? Oder sage ich jetzt hier irgendwas Blödes, Lukas?
Nee, er hat ihn, weil er einen ähnlichen Körperschwerpunkt hat wie Agüero, der ja lange jetzt verletzt war und der treffsicherste Stürmer war, hat er sich halt ausgedacht, wen könnte ich denn da vorne platzieren? Und das ist dann eben genau diese Art von falscher Neun. Und damit ist ja Gündogan mit 17 Saisontreffern auch treffsicherster Schütze gewesen von Manchester City.
Also das ist ja die Kritik, dass er mit den beiden nicht gespielt hat. Das hat er, glaube ich, ein einziges Mal gemacht. Und zwar in einem bedeutungslos gewordenen Champions League Gruppenspiel, glaube ich, gegen Piräus.
Ja.
Und bislang rätseln alle, warum er ausgerechnet, weil witzigerweise ist er ja durch Kontinuität, wir kennen das ja noch von den Bayern,
ja.
Da haben sie ja in 5 Minuten haben die Bayern gespielt und in diesen 5 Minuten, also von Minute 0 an Pfiff bis Minute 5, hat Pep Guardiola ja bereits schon 7-mal das System umgestellt und stand ja, ihr kennt das ja alles, stand dann da die ganze Zeit mit seinen Fingerfuchteleien am Spielfeld dran.
Ja.
So, dieses Mal, nachdem City ja immer gescheitert ist im Achtelfinale, ich glaube einmal im Viertelfinale, hatte er auf Kontinuität gesetzt und ist damit bis ins Finale gekommen. Zum ersten Mal seit 51 Jahren Manchester City wieder in einem europäischen Finale.
Ja.
Und warum er ausgerechnet da im Finale, in das er durch Kontinuität gekommen ist, alles wieder ändert, versteht dann irgendwie dann doch kein Mensch.
Ja,
im Zweifel nur Pep Guardiola.
Ja, aber Classic Pep halt, ne? Also es ist ja nicht so, als sei das jetzt das erste Mal in seiner Karriere gewesen, dass er sowas macht. Also
ja, wir sind da irgendwie Bayern vorgeschädigt, weil man ihm natürlich vorwirft, dass er in den entscheidenden Spielen Halbfinals, also erinnert euch an 2014, da sagte er bis heute, es wäre sein größter Fehler gewesen, auf die Mannschaft zu hören. Da haben sie das Hinspiel in Madrid 0-1 verloren gehabt. Und dann haben ihm die Spieler gedrängt, offensiv aufzustellen, gegen seinen Willen.
Ja.
Und dann hat er die Mannschaft offensiv aufgestellt und haben die Bayern 4-0 verloren. Also eins der größten Debakel in der Geschichte des FC Bayern im Europapokal, dieses 0-4 gegen Real Madrid. Also wir sind da so ein bisschen vorgeschädigt aufgrund dieser Bayern-Pep-Geschichte. Aber ich glaube, dass es hier zwei wichtige Antworten gibt auf diese Frage, warum er das gemacht hat. Und vor allen Dingen muss man mit einer Legende aufräumen. Die fängt nämlich an damit, dass Fernandinho immer gespielt hat hinter Gündogan. Also erstmal haben entweder Rodri oder Fernandinho gespielt. Und Fernandinho hat bis zum Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in den K.O.-Spielen genau einmal gespielt, 27 Minuten als Einwechselspieler. Es war also nicht so, als wäre der 36-jährige Fernandinho der zentrale Spieler hinter Gündogan. Sondern es ging darum, sozusagen hinter einer Offensive mit Gündogan, mit De Bruyne noch eine Absicherung zu haben. Und die ist in den meisten Fällen Rodri, ein Spieler, den ja die Bayern auch gerne gehabt hätten vor einigen Jahren. So, den nimmt er raus, weil er sagt, die Überlegung, und das ist jetzt der Reflex auf die beiden Spiele in Liga und FA Cup Halbfinale. Da hat er ja auch schon gegen Chelsea und Tuchel gespielt. Und man muss einfach sagen, dass die generelle Ausrichtung von Guardiolas Fußball diesem Umschaltspiel und der harten Defensivarbeit von Chelsea sehr gut liegt. Das heißt, sie haben sowohl in der Liga gewonnen, als auch im FA Cup Halbfinale. Und beides Mal haben Rodri oder Fernandinho oder beide gespielt, hat aber nichts geändert. Und da hat er übrigens auch mit Gabriel Jesus mit einer richtigen Neun gespielt, noch vor Gündogan, glaube ich.
Ja.
So, dass er auch offensiv gespielt hat. Und beides Mal hat es nichts gebracht. Er hatte sozusagen schon zwei Experimentierfelder in Liga und FA Cup und ist an Tuchel trotzdem gescheitert. Ja. Und dann kommt so jemand wie Guardiola, ja, jetzt kommt man wieder mit der Reschke Tuchel-Guardiola-Salzstreuer im Schumanns-Geschichte, dann fängt natürlich das Tüfteln an. Weil wenn er sagt, ich finde mit der Taktik, die bei allen anderen Teams funktioniert hat in dieser Saison, keinen Weg, Tuchels Chelsea zu schlagen, muss ich mir was ausdenken. Und dann hat er sich das angeguckt, mit dieser Fünferkette, mit dieser extrem defensiven Ausrichtung, die Tuchel ja auch wählt, wie kann ich dem beikommen? Ich muss die offensiven Räume besetzen. Und dann nimmt man natürlich einen Zerstörer wie Rodri vom Platz und lässt Gündogan auf der Sechs spielen, weil der wendiger ist, weil der Dinge auch mal durch ein Dribbling lösen kann, weil der Räume besetzen kann, die Rodri nicht findet, weil er einfach ein ganz anderer Fußballer ist. Also war die Idee mit extrem wendigen Offensivspielern, also ein bisschen das Tiki-Taka von Barcelona kopieren, diesem Chelsea beizukommen. Also die Überlegung war nicht schlecht. Und hätte er gewonnen, hätten es alle gepriesen, so wie seine Eingebung damals im Copa del Rey, als er die falsche Neun erfunden hat gegen Real Madrid und Barcelona dann 6-2 gewonnen hat, weil Messi auf der falschen Neun gespielt hat. Also wenn ein Experiment funktioniert, dann sind ja alle begeistert. Es hat halt nur nicht funktioniert, weil die Räume, die er dann nicht besetzen konnte mit einem defensiven Gündogan, die haben dann halt Mount und Havertz genutzt.
Ja, genau. Und eben auch in der 42. Minute mit vier Stationen. Also Torwart, dann Chilwell, erster Kontakt auf Mount und dann dieser Monsterpass auf Havertz. Was nochmal?
Havertz, ja, auf Havertz.
Ja. Und das fand ich ehrlicherweise für die 42. Minute und für Manchester City, die ja insbesondere auch in diesem Jahr durch sich defensiv einfach auch so viel stärker präsentiert haben, fand ich das in der 42. Minute so einen steilen Pass, ja, so ja, offene Räume, dieses Rauslocken auch der einzelnen Spieler, das Sprengen der Viererkette, das fand ich ehrlicherweise wahnsinnig früh in diesem Spiel. Das ist eher so, das erwartet man dann hinten raus, wenn die Kräfte vielleicht irgendwie ab der 75. Minute in irgendeiner Form nachlassen. Aber in der 42. Minute war das schon beeindruckend früh.
Aber vielleicht ist es auch gar nicht eine Erzählung von Guardiolas Schwäche, sondern eine Erzählung, damit tun wir uns in Deutschland ja insbesondere immer sehr schwer, von Tuchels Stärke. Tuchel kommt im Januar als ja eigentlich geprügelter Hund aus Paris.
Ja.
Übernimmt eine Mannschaft in London, den FC Chelsea, der unter Lampard im Mittelmaß der Premier League verschwunden ist. Und wo man in der Champions League auch nicht dachte, dass die zwingend ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen, gibt denen eine defensive Ordnung und ein extrem kreatives Offensivspiel. Und er hat ja alle großen Trainer geschlagen. Zidane, José Mourinho, Ancelotti und jetzt dreimal Pep. Also ist es vielleicht einfach so, dass wir nicht wieder den großen Fehler des Tüftlers gesehen haben, sondern die Emanzipation des Schülers von seinem Lehrmeister.
Ja, möglicherweise
ist das viel eher die Geschichte.
Ich möchte an dieser Stelle nur den großen Uli Hoeneß zitieren. Dieses Zitat geht ja dieser Tage gerne rum. Ich kann nur sagen, ich bin sehr froh, dass wir Niko Kovac haben. Diese Schlaumeier, ne? Bitte, die wollten mir Tuchel einreden. Wir haben es aber. Fickt euch!
So, das ist jetzt kein Originalzitat mehr. Das ist jetzt, ja.
Also das hat er wahrscheinlich so nicht gesagt.
Meinst du?
Ja, bitte. Ja.
Aber da siehst du doch, dass sich Geschichte wiederholt. 2008, 2009, als sie gesagt haben, ja wieso, Klopp brauchen wir nicht, wir haben doch Klinsmann.
Genau, Klinsmann!
Schöne Grüße auf jeden Fall nach Paris.
Ja.
Das hat sich richtig gelohnt, würde ich mal sagen, der Trainerwechsel.
Ja,
weder Meister geworden, noch im Champions-League-Finale stehen.
Ja, aber da bin ich nämlich froh, dass nämlich auch jetzt, dass Tuchel da eben nicht mehr in Paris ist und dass Tuchel mit Chelsea gewonnen hat, das geschieht nämlich diesem Oligarchen-Club geschieht in Recht. So, dass halt eben nicht sich immer nur Geld durchsetzt und irgendwelche fragwürdigen Leute, die an der Spitze eines Vereins stehen und glauben, mit Geld könnten sie Erfolg kaufen. Das wird Paris Mores lehren. Und deshalb ist es auch so schön, dass Tuchel mit Chelsea die Champions League gewonnen hat.
Komm, geh und iss eine Gucci-Biere.
Abramovic hat jetzt die teuerste Yacht der Welt. Ich glaube, 500 Millionen Euro, 140 Meter lang.
Ach was, ist das also da aktuell?
Sie überlegen schon, ob sie die Heimspiele des FC Chelsea noch austragen.
Wie schön.
Solange keine, aber sind ja jetzt wieder Zuschauer, dann wird es ein bisschen enger.
Das ist da ein bisschen wie bei uns in Friedrichshain, da in der Nähe vom Berghain am Ostbahnhof, da ist ja ein Metrogebäude und obendrauf ist ja ein Fußballplatz, einer der schönsten, den es gibt in Berlin.
Heißt das in so Berlin jetzt das auf Metro? Metro? Ich dachte, das heißt U-Bahn.
Und sind das dann jetzt die Metro-Stars? Man muss ja mal fragen. Aber diese Yacht von Abramovic, Bill Gates baut sich doch gerade eine Yacht. Und zwar eine Yacht, also eine Segeljacht. Für auch 500 Millionen, die so groß ist, vor allem die Segel so groß. Und jetzt, da muss man sagen, unter jedem Dach ist auch ein Dach, dass dort kein Hubschrauberlandeplatz ist, weil die Segel halt einfach so riesig sind. Und dann hat er ja jetzt eine Beiyacht. Sich auch noch bauen
Nein,
lassen.
Das ist Bezos, Jeff Bezos.
Was, Bezos? Sicher?
Das ist die Bezos-Geschichte. Bezos hat eine Yacht.
Stimmt, Gates hat andere.
Eine kleinere Yacht.
Das war Bezos.
Eine kleinere Yacht, du hast recht. Um da ranzufahren.
Stimmt. Gates hat ja keine Zeit, der muss ja alle Leute chippen. Der macht er dann, wenn er damit durch ist, alle Leute zu chippen, dann baut er sich auch eine
Chipping,
Yacht.
No shipping.
Von ja. Bezos zu Jesus. Ich wollte nur nochmal einen Übergang, um nochmal aufs Champions League.
Dafür haben wir dich eingekauft.
Ja?
Dafür haben wir dich eingekauft.
Rap am Dienstag mit Mike Nöcker.
Wusstet ihr übrigens, dass seit der in Manchester ist ja nicht der Oligarch, sondern der Scheich drin, ja, dass die 2 Milliarden seitdem investiert haben. Also für 2 Milliarden
ja.
Wurden dort Spieler gekauft.
Ja, für das Geld besorgt die entspannen ein paar Masken. Ja.
So, man fragt sich aber, wie man 2 Milliarden ausgeben kann und dann irgendwann merkt, Mist, der bald 33-jährige Aguero ist verletzt, Gabriel Jesus ist noch nicht so weit, um international eine Top 9 zu sein, da müssen wir unseren Achter in den Sturm stellen. Also wieso gibt es in so einem Kader keinen adäquaten Mittelstürmer, wenn einer ausfällt? Also auch da, selbst wenn du 2 Milliarden ausgeben kannst, schaffst du es immer noch eine Unwucht im Kader zu haben. Das muss einem auch erstmal gelingen.
Ja, Tatsache. Ja gut, so, das aber in diesem Falle muss man fast sagen, ist ja schön, dass da noch der Faktor Mensch entscheidet, in dem Falle der Trainer, weil der ja wohl derjenige ist.
Und der Mensch bleibt Mensch.
Und der Mensch bleibt Mensch. Dass der, auf der Schussfahrt zu wenden.
Und dass er, Gott, ist das eine fürchterliche Folge, dass da in diesem Falle der Faktor Mensch natürlich immer noch zählt, weil Guardiola ja höchstwahrscheinlich die treibende Kraft war und gesagt hat, nee, lass mal gut sein. Ich weiß schon, was ich tue und dass dann in diesem Falle nicht die Vereinsführung mit diesem vielen Geld gesagt hat, wir kaufen jetzt einfach für 80 Millionen ein, damit wir den haben. Das ist ja erstmal eigentlich ein gutes Zeichen, dass in diesem Falle dann halt einfach ein bisschen blöd ausgegangen ist, muss man sagen.
Die Frage ist ja,
es hat nicht funktioniert.
Die Frage ist ja,
ja.
Also anders formuliert, Lothar Matthäus hat ja gesagt, jetzt hören die Spieler nicht mehr auf Pep.
Ja, okay.
Also weil er jetzt quasi immer und immer und jetzt schon wieder einen Fehler gemacht hat und schon wieder gefühlt mehr und perfektionistischer gewesen sein will, als es eigentlich Not getan hätte.
Ja.
Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem das tatsächlich eingetreten ist? Also dass Pep Guardiola möglicherweise vielleicht jetzt doch Manchester City verlassen muss, obwohl er ja voll Bro ist mit dem Sportdirektor?
Das glaube ich nicht. Das glaube ich. Ich finde aber ein schönes Zitat, weil du, also Javi Caceres in der Süddeutschen hat ein katalanisches Sprichwort angeführt, um Pep Guardiola zu beschreiben. Er wollte listiger sein als der Hunger. Und das fand ich ganz, ganz zauberhaft, weil es das wunderbar getroffen hat. Also dieses immer noch eins drauf zu packen, also schlauer zu sein als der Fußball selbst.
Ja, ja, genau.
Und ich glaube aber, dass das intern, also ich habe gerade die letzten Tage von Raphael Honigstein Der vierte Stern gesehen. Das ist die deutsche Übersetzung seines Buches Das Reboot. Mhm. Das habe ich gerade gelesen die letzten Tage. Da geht es darum, wie sich der deutsche Fußball in den späten 90ern und dann in den frühen 2000er Jahren, die Legende sagt ja Meier Vorfelder und die gesamte Jugendarbeit und wie wir überhaupt es geschafft haben, sozusagen von Stielicke und Ribbeck zu 2014 nach Rio zu kommen und Weltmeister zu werden. Und da wird auch mit ganz vielen Legenden, die sich so um die Nationalmannschaft, um den Fußball ranken, aufgeräumt. Und da, was man in diesem Buch lernt, ist, dass es in einer Mannschaft ganz, ganz anders aussieht. Also wenn Arne Friedrich über 2010 erzählt, wenn Per Mertesacker vom Turnier spricht, wenn Hitzitzberger vom Sommermärchen, also Hitzitzberger erzählt nochmal die gesamte 2006 den Turnierverlauf aus dem Inneren der Mannschaft heraus, Mertesacker kommt zu Wort, Arne Friedrich erzählt 2010 und du merkst, das, was wir wahrnehmen, auch medial, hat ganz wenig mit dem zu tun, wie die Mannschaft und der Trainer miteinander funktionieren. Und auch ganz viel von dem, was wir über Joachim Löw ausgekübelt haben in all den Jahren, ich besonders, wird da nochmal relativiert, weil er auf die Spieler ganz anders wirkt als auf die Journalisten. Und ich glaube, diese Diskrepanz hat man auch bei Pep Guardiola. Natürlich sind die Spieler enttäuscht. Natürlich hat Aguero zum Abschied geweint und Gündogan wird auch sagen, vielleicht habe ich mit 30 mein letztes Champions League-Finale gespielt. Aber ich glaube, intern, wenn du mit Guardiola arbeitest, kommen diese Zweifel nicht auf. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft sich jetzt vom Trainer abwendet, weil die ja jeden Tag mit ihm arbeiten und weil sie die beste Liga der Welt wieder dominiert haben mit dem Fußball. Und dann geht halt ein Spiel schief. Aber das wäre vielleicht auch mit Rodri und Fernandinho und Gabriel Jesus schiefgegangen. Und sowas wissen intern die Spieler aber.
Genau.
Also ich glaube, die Dynamik ist eine ganz andere, als wir die wahrnehmen.
Ja.
Wie gefällt euch Thomas Tuchel mittlerweile und hätte Borussia Dortmund zwei Schalen mehr in der Vitrine, wenn Thomas Tuchel noch Trainer wäre?
Wieder eine deiner Suggestivfragen. Geh doch mit deinen Kackfragen, geh doch zu Jonas Hector. So, frag den doch sowas. Also, ne?
Darauf habe ich jetzt gar keinen Bock.
Fragen schwierig. Also ich mag Thomas Tuchel, solange er nicht anfängt, für Modeblogger in Schwarz-Weiß zu posieren. Mit Klamotten, die er gerade
noch irgendwo... Es war das Zeitmagazin, bitte. Gut. Hallo?
Ja, aber er hat sehr schlanke Fesseln, habe ich
gedacht. Wirklich, sehr schön, ja. Habe ich auch gedacht. Ja. Schöne, schlanke Fesseln.
Ich habe immer noch so, also ich habe mich wahnsinnig gefreut für ihn, weil er einfach, also man, das muss man einfach mal feststellen, herausragende Arbeit geleistet
hat. Schweinesack! Oh, Entschuldigung, wo kam das denn jetzt?
Das waren jetzt vier oder nicht ganz fünf Monate mit Chelsea, 30 Spiele und er hat einen Verein auf ein anderes, eine Mannschaft oder einen Verein auf ein anderes Level gehoben. Das muss man erstmal schaffen. Ich kann trotzdem mit den Bildern nichts anfangen, weil wenn er dann, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt, wie er mit dem Champagner in der Kabine gespritzt hat.
Ja, ja.
Das wirkt irgendwie trotzdem noch, als wäre er in dem Moment verkleidet. Also als wäre die Verkleidung nicht das, was er fürs Zeitmagazin anhatte, dieser viel zu große Mantel und diese viel zu kurze Hose, sondern als wäre das immer noch, als würde der Nerd das Firebeast spielen. Mhm. Das ist das Einzige, was ich wirklich an diesem ganzen Abend irritierend fand.
Ja, na, ich muss zugeben, in diesem Falle habe ich mich eigentlich wirklich für ihn gefreut, weil es wirkte ausreichend exzessiv.
Ich fand es auch in der Kombination aus Interviews, in Lockerheit in Interviews, die er gegeben hat nach dem Spiel, seine Familie auf dem Platz, die ja auch durchaus irgendwie reizenden Momente und dann in die Kabine gehen und irgendwie ein bisschen ausflippen. Also die Kombination, ich hatte da überhaupt gar nicht so das Gefühl, dass das irgendwie gespielt ist oder so, sondern ganz im Gegenteil. Das ist natürlich auch ein Sieg gewesen, der Thomas Tuchel in eine neue Kategorie Trainer katapultiert hat.
Ja.
Und da hat er sich einfach ganz simpel gefreut.
Also das wie gesagt, Thomas Tuchel wird jetzt nie derjenige sein, um mal wieder so SPD-artig zu reden, mit dem man jetzt am Tresen steht und Bier trinkt. Das ist ja auch das große Problem für Watzke gewesen, dass er halt einfach verdammt nochmal nicht mit hinten rein zu Segmüller wollte und da mit ihm Mau Mau spielt.
Aber musst du ja.
Musst du ja überhaupt nicht, sondern es ist halt in diesem Falle dann auch der Triumph eines passionierten Überzeugungstäters. Und da kann man sich ja wirklich nur für ihn freuen und sagen, well done, alles richtig gemacht, top. Also absolut verdient. Er ist ja auch einer der Großen seiner Zunft. Völlig richtig. Und das, was Mike ja nun schon seit Jahren mit sich rumschleppt, diese große Unbekannte, diese dunkle Wolke, die über allem hängt, was wäre wohl gewesen, hätte man sich nicht von Tuchel getrennt? Das ist ja auch eine völlig berechtigte Empfindung.
Das ist dein 78 oder 79 Punkte Mantra, ne?
Genau. Ja, exakt. Nein, das stimmt ja auch. Das ist ja richtig. Also Borussia Dortmund hätte wahrscheinlich besser, aber das ist auch Unsinn, weil wir wissen es einfach nicht. Wir können es überhaupt nicht sagen, weil wir von den internen Abläufen bei Borussia Dortmund auch bis zum heutigen Tage nicht ausreichend Ahnung haben, wie viele emotionale Verwerfungen es da gegeben hat, die zu was dann geführt hätten. Wir wissen es einfach nicht.
Aber wann, Micky Beisenherz, das frage ich dich jetzt mal ernsthaft, wann in den letzten 4 Jahren haben wir uns jemals davon abhalten lassen, dass wenn wir keine Ahnung hatten, wir trotzdem aber eine Meinung oder felsenfest
Fußball davon... Fußball im das große Spekulationsgewitter.
Darf man eine Sache einfach mal festhalten?
Ja.
Er hat jetzt auch nicht das Armenhaus der Liga übernommen. Ich glaube, Chelsea hatte nach Manchester City vor der Saison das meiste Geld in Europa in den Kader investiert. Also sagen wir mal so, ein Borussia Dortmund, also ein BVB, der plötzlich für 100 Millionen Kai Havertz kaufen kann, ja, den würden auch, mit dem Verein würden auch andere Trainer erfolgreich sein. Also es ist fantastisch, was er geleistet hat mit Chelsea, aber er hat halt auch das Material gehabt.
Klar.
Also er hat diverse Spieler wiederbelebt, aber die Spieler musst du auch erstmal im Kader haben. So viel Talent, so viel selbstentwickeltes, also aus der Jugend von Chelsea, aber auch so viel hinzugekauftes Talent. Ja. Da ist ja einfach ein wahnsinniges, jetzt schlimmes Wort, hab's ja auch schon benutzt, dieses Material, aber da ist ja einfach ein fantastischer Kader gewesen, bei dem Lampard einfach keinen Zugang gefunden hat. Und das ist für mich auch übrigens eine große Parallele zu Hansi Flick. Und beides ist sehr gut für die deutsche Nationalmannschaft jetzt beim kommenden EM-Turnier. Hansi Flick hat es geschafft in seiner Zeit, die Bayern lagen da nieder. Und dann kam Hansi Flick und hat als erstes Jerome Boateng und Thomas Müller wiederbelebt, weil er einen Platz für die in der Mannschaft gefunden hat. Was hat Tuchel gemacht? Er hat einen Rüdiger, der keine Rolle gespielt hat unter Frank Lampard, wieder sein Vertrauen gegeben in der Dreierkette zusammen mit Thiago Silva. Und Rüdiger ist unter ihm in 5 Monaten zum besten deutschen Innenverteidiger aufgestiegen. Wenn dir das jemand nach dem 0-6 gegen Spanien gesagt hätte vor ein paar Monaten, hätte er auch gesagt, das glaube ich nicht. So, die Wiederbelebung von Antonio Rüdiger plus die Positionsfindung für Kai Havertz. Das sind entscheidende Dinge, von denen Chelsea profitiert hat,
aber auch
in gewisser Weise
Jogi Löw profitiert. So, das wollte ich hören.
Und das war diese schöne These, hatte ich auch in der Süddeutschen vor Wochen schon gelesen. Jogi Löw kann auch deshalb sehr erfolgreich werden bei der Europameisterschaft, weil er in Tuchel und Hansi Flick 2 sehr gute Co-Trainer hat.
Ja, das ist ja auch komplett richtig. Also ähnlich wie wir ja 2014 deshalb Weltmeister geworden sind, weil die Bayern 2013 Champions League-Sieger geworden sind, ist natürlich auch das, was jetzt geschehen ist, für uns sehr positiv, weil halt so Schlüsselpersonen wie Havertz und auch eben vor allen Dingen auch Rüdiger noch wichtiger fast. Weil Defensive ist ja bei uns jetzt in den letzten Jahren nun alles andere als ein Prachtstück gewesen. Genau zum richtigen Zeitpunkt ihre Form, aber viel wichtiger noch, auch noch das Selbstvertrauen haben. Und auch gerade für Havertz freut es mich natürlich total, weil der ist ja nun genauso wie Timo Werner ja nun noch recht frisch bei diesem Verein. Und in dieser Situation mal das entscheidende Tor geschossen zu haben, um die Champions League zu gewinnen, ist für die Persönlichkeitsentwicklung jetzt auch nicht total verkehrt.
Vor allen Dingen, wenn dir Fans, Medien und Verantwortliche ja immer auch durch die Blume oder auch mal so hinter vorgehaltener Hand, aber immer wird vorgerechnet in dieser Hinrunde vor allen Dingen bei Chelsea, als er überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen hat, der hat uns 100 Millionen gekostet.
Genau.
Was bringt der? Und jetzt hat er halt, Dirk Gieselmann bei 11 Freunde hat es der Lars Ricken des 21. Jahrhunderts genannt, der ist erste Siegtor eines Deutschen in der Champions League seit Lars Ricken und Kalle Riedle. Mhm. Er hat dieses Tor gemacht. Es ist sein erstes Champions League-Tor gewesen für den FC Chelsea. Und man hätte es sich ja besser nicht aufspannen können. Und in dem Moment hören die Leute eigentlich auf zu rechnen. Weil dann ist es ja wieder so in der Wahrnehmung, 100 Millionen, aber Siegtor in der Champions League. Das ist dann fast gleichwertig. Das wiegt das auf.
Ja.
Und dem ist natürlich, sind zentnerschwere Gewichte von den Schultern gefallen. Klar. Also ich glaube, Havertz ist jetzt als Champions, ganz absurd, als Champions-League-Sieger endlich angekommen bei Chelsea.
Ja.
Verrückt. Ja. Total verrückt. Übrigens, vielleicht den Punkt noch, dass bei, also auch bei Chelsea nicht für Nüsse gespielt wird.
Ja.
Und dass da auch durchaus Geld vorhanden ist.
Brauchen sie auch nicht, weil die Nüsse kann man sich ja bei der Koro-Drogerie holen.
Sieht man an der Tatsache, dass ja der teuerste Torwart der Welt in Diensten vom FC Chelsea steht.
Ja.
Allerdings nur auf der Bank sitzt.
Ach, was, ein Keeper mit dem schönen Namen Kepa.
Kepa, ja.
So.
Ja.
Und eine Sache noch, bevor der hinten runterfällt, weil ich glaube, Oliver Fritsch bei Zeit Online hat ihn Plump oder Tump genannt. Timo Werner, der ja wirklich, obwohl er, glaube ich, einer der Topscorer oder sogar der Topscorer von Chelsea in der Premier League ist, ja so in den letzten Wochen wieder dieses Chancentod-Ding ihm anhaftet. So ein bisschen der moderne Mario Gomez. Und er hat ja auch im Champions-League-Finale wieder sehr sagen wir mal, wirklich tatsächlich tumbe Aktionen gab. Aber ich habe mit Nils Stratmann gestern Abend noch telefoniert und der guckt ja als ehemaliger Fußballer da ganz anders drauf. Er sagt, guckt euch das Tor nochmal an. Der Pass von Mount, genial. Der Laufweg von Havertz natürlich auch und die Aktion. Ja. Aber guckt mal, wo Timo Werner in dem Moment ist. Und Timo Werner macht einen total irren Lauf und zieht damit ein oder zwei Gegenspieler weg. Und sowas kommt halt auch, da sind wir wieder bei diesem, wie ist die Bewertung von uns als Journalisten und sogenannten Experten, du kannst das Innere einer Mannschaft nicht bewerten und du musst wirklich heute auch davon wegkommen zu sagen, ich messe eine Leistung von Timo Werner in einem Champions-League-Finale nur daran, ob er trifft oder nicht. Guck, was der arbeitet auf dem Flügel, welche Laufwege der geht.
Absolut.
Ja.
Und es ist ja auch, ehrlicherweise, dann ist es auch immer so ein bisschen irgendwie, da schreibt der eine vom anderen ab oder redet der andere das, was er vom anderen gehört hat. Ist ja auch ein Momentum. Klar. Also, wenn wir gerade, Lukas gerade gesagt hat, Topscorer der Premier League, für den FC Chelsea. Also, wie kannst du ihm so ein Negativ-Image anlasten?
Ja.
Außer du magst ihn nicht. Oder du hast in irgendeiner Form.
Außer du bist froh, wenn du irgendwas zu erzählen hast. So,
es geht oder du bist Icke Hüftgold.
Lass Icke Hüftgold in Ruhe.
Das ist ja auch sowas, wenn man. Ich habe gerade über diese Bewertung von wie Gündogan seinen Trainer Guardiola sieht, trotz des verlorenen Finals. Und das andere ist auch, ruf heute Thomas Tuchel an und frag ihn, wie er Timo Werner sieht. Er wird nicht sagen, das ist der Chancentod. Er sagt, der ist für mich extrem wichtig in meinem offensiven Pressing-System.
Ja.
So, die Bewertung ist eine ganz andere, wenn du die Interna kennst.
Ja, und vielleicht auch professioneller Trainer bist, im Gegensatz zu so ein paar Dullis. Im
Gegensatz zu hergelaufenen
Vollidioten. Oder die da sitzen und sagen, die so am Rande da stehen mit ihrer abgefurzten Joggingbuchse und sagen, ja, ich sag euch mal, wie ich aufstehe.
Trainer ist noch ein anderes Wort für Sneaker.
Genau. Abgefurzte Jogginghose ist ungefähr das ekelhafteste, was du jemals hier in diesem Podcast gesagt hast. Vor allem,
weil man ja sofort man denkt sofort an Rostock-Lichtenhagen, du Penner. Hey, da kommst du ja an diesem deutschen Bild überhaupt nicht vorbei, bei einer abgefurzten Jogginghose.
Das Gute ist ja, dass Aguero jetzt weg ist und zum FC Barcelona gegangen ist, weil mit ihm ist ja auch, und das ist gut für Timo Werner, mit ihm ist ja auch seine Frau weg.
Ja.
Das heißt, die wird auch auf Instagram nicht mehr gegen ihn posten und irgendwelche sonstigen Beleidigungen quasi hinlegen.
Aber war das nicht die Frau von Thiago Silva?
Da hast du recht. Schade.
aber gut.
Aber
bitte.
Ich dachte, du machst jetzt den Mega-Übergang. Ist ja geil, dass Aguero jetzt zu Barcelona geht, weil da hat ja Dani Alves gespielt, der Bruder von Alex Alves. Und wir haben ja als Partner Alves.
Oh Gott.
Das hast du sehr gut gemacht. Also, wie man aus so einer Schusseligkeit wie bei mir eine 1A-Überleitung zu unserem heutigen Werbepartner Alves.
See my Alves, it's made of Gorilla's chest.
Das Gute ist, das stimmt ein bisschen. Also normalerweise könnte man jetzt ja sagen, mein erster Impuls war, wie schafft ihr es, einen solchen roten Teppich auszulegen für ein Produkt namens Altersvorsorge?
Ja.
Wo man zunächst erstmal denkt, irgendwie so, Altersvorsorge. Mhm. Aber ihr gebt dem Ganzen einen kreativen Rahmen, ihr hebt das auf ein anderes Schild.
Ich habe lange auch bei mir im Sessel gesessen und habe gedacht, Altersvorsorge, also bitte. Und dann bin ich ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geguckt und habe gedacht, Altersvorsorge, das könnte was für mich sein.
Alter, Vorsorge.
Ihr müsst auf jeden Fall euch vorstellen, das, was ihr gerade gemacht habt, also diesen roten Teppich auszulegen und das Ganze, in diesem Fall die Altersvorsorge, auf ein neues, interessantes Level zu packen. Das hat auch die Allianz gemacht, denn Alvest ist powered by Allianz und richtet sich an Kunden, die eine moderne und transparente Altersvorsorge suchen und dabei bis zum Renteneintritt jederzeit flexibel Zugriff auf ihr eingezahltes Kapital haben wollen. Ja. Und das Gute daran ist, alles komplett online. Es ist super simpel. Unter allwest.de/fußballmml, all mit Doppel-L und West mit V, also allvest.de, geht total schnell, sich da anzumelden. Und es ist super transparent. Man kann eben nicht nur, wie man das früher machte, man schloss quasi eine Lebensversicherung ab und dann war's das, sondern man kann selber flexibel in seine Planung der Altersvorsorge mit eingehen und hat eben den großen Vorteil, dass man auf der einen Seite hohe Renditechancen hat, weil es eben auch ETFs betrifft, weil es eben ausgewählte Investmentsfonds betrifft und die ganzen gemixt werden mit renditestarkem Sicherungsvermögen der Allianz und hat also hohe Renditechancen, aber auch eben hohe Sicherheit. Tolles Produkt, sehr spannend, sehr online, sehr transparent, gut gemacht, gut gemachte Website. Geht drauf, wenn ihr euch interessiert. Für mich war es ein bisschen frustrierend, weil man musste den Strich einsetzen, bis Alter ins Renteneintritt, in den Renteneintritt.
Oh, ist nicht mehr so viel, ne?
Scheiße. Das war, fing der Morgen sehr frustrierend an, weil es ist nicht mehr so lange hin. Wie
ist erstaunlich, ne?
Aber ihr seid ja alle jung da draußen, also insofern
hey, Kids!
allwest.de/fußballmml und schaut es euch an.
Ja.
Interessantes, tolles Produkt.
Altersvorsorge legal, ansonsten halt für alle anderen Testzentrum. Das ist völlig klar.
Völlig klar.
So. Aber es ist, ich musste wieder so schmunzeln, als Mickey den Mr. Burns Gorilla-Song gesungen hat, ist ja Mike schon wieder der abkippende Sechser gewesen. du bist einfach, weil du immer so reagierst, wenn wir aus dieser Serie zitieren, bist du der O.J. Simpson?
Ja.
Der Mike Nöcker ist der O.J. Simpson von Fußball MML.
Blinkist.de/MML. Auch darauf wollen wir kurz nochmal hinweisen. Blinkist ist ja...
Aber hier ist ja mehr Werbung als bei Sport 1. Ne? Ja, ist ja unfassbar. Ja,
nur dass hier Experten sitzen. Ne?
Ja, ich wollte sagen, aber hier wird mehr getestet.
Ja. Also es geht ja um Shortcuts als Kernaussagen in 15 Minuten ein Buch zusammenfassen. Das Ganze gibt es mittlerweile auch für ausgewählte Podcasts aus vor allen Dingen Wissenschaftspodcasts, also aus dem Bereich Wissenschaft. Das Ganze eben auch da kompakt zusammengefasst, zum Beispiel der Aktienrebell, kreatives Zeitmanagement, beste Freundin, alles das eben jetzt als neues
Angebot. Beste Freundin ist eigentlich so ein Fick-Podcast?
Kannst du mal aufhören, solche Sachen in der Werbung zu sagen? Ach so.
Ja, aber jetzt habe ich wenigstens die Aufmerksamkeit der Leute.
Also, ihr kennt Blinkist als die Plattform, die Dinge zusammenfasst, um sie schnell und einfach zu verstehen. Das Ganze gibt's für Bücher, aber eben auch neu für Podcasts unter blinkist.de/mml.
Ich möchte so gern von den Shortcasts einmal diese Folge MML zusammengefasst haben. Zwischen Hoeneß, Momentum, Vogelsang, das ist wirklich, also das ist dann tatsächliches MML-Bullshit-Bingo, weil heute haben wir alle mal wieder heute mal einen Sahnetag.
Genau. Sie hören jetzt eine Folge Fußball-MML als Shortcast. Guten Morgen, mein Name ist Mike. Ja, ich will doch auch noch kurz was sagen. Das war Lukas Vogelsang. So. Ich tue das, weil ich ein absolutes, das war Miki, hat nur 2-3 Mal. So, jetzt hier noch abkippender Sechser, Guardiola hat sich und Borussia Dortmund hätte sich niemals von Tuchel trennen dürfen. So, jetzt ist es das, der Fußball mit so großem Erregungstheater. Das war eine Folge Fußball-MML als Shortcast.
Ja, so, alles drin.
Alles drin. Habe ich was ausgelassen?
Nein.
Ach so, und Mainz 05 gewinnt die Champions League. So, Mainz 05 ist abgestiegen. Das war eine Folge Fußball-MML.
Ich habe übrigens eine ganz kurz, weil dieses Buch lässt mich nicht los, dieses Der vierte Stern.
Ja.
Weil man so nochmal eintaucht in die letzten 30 Jahre Fußballgeschichte und weil man dann die Parallelitäten sieht. Mainz 05 war damals in der zweiten Liga abgeschlagen letzter als Wolfgang Frank, der große Förderer von Jürgen Klopp.
Ja.
Wolfgang Frank hat übernommen, hat die Viererkette in der zweiten Liga eingeführt, noch bevor, also in der Zeit, wo Rangnick war schon im Sportstudio gewesen und wo aber noch keiner damit was anfangen konnte, vor allem nicht in der zweiten Liga. Und dann hat er in der Rückrunde 32 Punkte geholt. Für Mainz 05, genauso wie Bo Svensson jetzt mit Mainz 05. Und auch wieder dieser kleine Ort, dieser kleine Fußballhort der Glückseligkeit Mainz. Und du denkst so, wie kann das sein, dass es immer wieder diese Parallelitäten gibt, wo wir natürlich jetzt auch gleich wieder bei Löwen und der Nationalmannschaft sind.
Herzlich willkommen, Fußball-MML Teil 2. Wir stehen kurz vor der Euro. Das bedeutet zwei Dinge. Erstens, in der nächsten Woche sind wir in Herzogenaurach, Volkswagen Tailgate Tour, direkt an der Mannschaft dran und werden eure Fragen zur Mannschaft tragen, die dann auch hoffentlich beantwortet werden.
Yeah.
Und werden natürlich ansonsten 60 Minuten lang sehr fachwissend und sehr kompetent über die Euro sprechen und werden ja schon wissen, wie Deutschland abschneiden wird. Insofern lass uns doch ein bisschen als Ausblick auf diesen Talk schon mal sagen, wir kommen ja, da kommen jetzt Champions League-Sieger mit breiter Brust. Unser Abwehrproblem ist gelöst durch Antonio Rüdiger und den zurückkommenden Mats Hummels. Die wissen zwar noch nicht so ganz genau, da ja Rüdiger erst am Donnerstag zur Mannschaft kommt, wie die sich eigentlich jetzt schnell einspielen sollen, aber es wird der Löw schon irgendwie hinbekommen und den Rest machen Havertz und Timo Werner und am Ende werden wir Europameister. Ist das so richtig zusammengefasst?
Das ist absolut richtig, es sei denn, Golo Kanté spielt mit, dann ist eh alles vorbei.
der ballfressende Franzose.
Was mich an Golo Kanté wirklich einfach freut, ist, dass diese Position an sich, die er mit so viel Leben füllt, dass die auch mal die ausreichende Würdigung erfährt. Das ist ja eher selten, dass jemand, der da im Mittelfeld als Abräumer und Antreiber fungiert und dessen herausragendes Charakteristikum ist, im Spiel eigentlich gar nicht weiter aufzufallen, dass ausgerechnet der jetzt dann halt eben auch von der Fachpresse und von den Fans so gefeiert wird, das ist natürlich mehr als berechtigt und gut und richtig, aber es geschah in der Regel ja eigentlich nie. Und das ist schon wirklich toll. Also,
ich glaube auch, dass an dem Abend irgendwo in Dresden hatte Jens Jeremies Schluck auf. Da muss man einfach so sagen.
Die Aber jetzt so der Sherry, wie ich ihn nenne. Ich wollte mal abmachen, der Sherry.
Aber jetzt mal Kanté, Chelsea, ganz klar die Sache. Würdet ihr denn sagen, dass sozusagen die drei Champions-League-Sieger wichtiger sind als ein im Finale gebrochener Gündogan? Weil der kommt ja beschädigt zum Turnier. Oder, andere Frage, zieht Gündogan daraus absolute Motivation zu sagen, ich will spielen und ich will jetzt, wenn ich schon die Champions League nicht gewinne, dann will ich wenigstens Europameister werden.
Also ich glaube, dass ich habe diese Frage mir natürlich auch gestellt, gerade weil ich ja vorher noch sagte, dass halt einfach die gewonnene Champions League für die anderen so positiv ist. Mhm. Ich glaube nur, dass Gündogan eine so gute Saison gespielt hat und über diese längere Zeit hinweg halt einfach sich selber auch nochmal ein paar Dinge bewiesen hat, die er selber vermutlich über sich noch nicht gewusst hat. Dass das Negative, sprich das Nicht-Gewinnen der Champions League, überwiegt. Und von daher ist das Nicht-Gewinnen der Champions League von Gündogan das in diesem Zusammenhang kleinere Übel.
Ja. Ich hab gestern in dem gleichen Telefonat mit Nils Stratmann, wir haben lange über die mögliche Aufstellung im Spiel gegen Frankreich gesprochen.
Hat er sie gerappt? Vor allen Dingen
unter dem.
Was? Hat er sie gerappt?
Er hat sie gerappt. Ja. Er ist ja, würde es gerne hören, er ist ja Poetry Slammer.
Darf man nicht sagen.
Liebe Grüße, ja, ich weiß es doch so. Aber, und dann habe ich folgendes Problem. Was ergibt sich denn daraus, dass du hast Ilkay Gündogan, den besten Torschützen in der abgelaufenen Saison von Manchester City. Du hast Kai Havertz, der im Finale der Champions League das entscheidende Tor schießt. Du hast den Rückkehrer Thomas Müller. Dann hast du noch Gnabry, Sané, Kroos. Wie zur Hölle will Joachim Löw die alle in einer Taktik, in einer Aufstellung, in einem System gewinnbringend unterbringen? Ich weiß es nicht. Ich komme da auf keinen grünen Zweig in meinen Überlegungen.
Die erste Frage, die ich mir mal stelle, ne? Warum hat der Trottel eigentlich den Müller zurückgeholt?
Was ist das für eine, Idee?
Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Also ich meine, damit fängt das ganze Dilemma doch an.
Ja,
damit geht's schon mal los. So, jetzt ist noch ein Platz weniger im Mittelfeld.
Ja.
Oder Angriff.
Das ist richtig.
Mittelfeld, Angriff, Schnittstelle.
Fangen wir mal hinten an. Ter Stegen. Kleiner Scherz. Also, Viererkette.
Du bist so gehässig.
Er wird zurückkehren mit Hummels und Rüdiger zur Viererkette. So, dann haben wir, daraus ergeben sich zwei Probleme. Du hast ein Riesenangebot, wenn Goretzka dann auch noch fit wird während der Vorrunde, hast du ein Riesenangebot von genialen, großartigen, Weltklasse zentralen Mittelfeldspielern. Aber du hast eigentlich keine zwei herausragenden Außenverteidiger.
Mhm.
Und deswegen folgende Theorie bei diesem ganzen Puzzle. Ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenzen von Jogi Löw gesehen habt und die von Thomas Müller.
Klar,
es passiert ja gerade was. es passiert ja gerade was. Jogi Löw kehrt ja zu diesem Pragmatismus, zu dieser Gewinnermentalität, alles dem Sieg unterzuordnen, von 2014 zurück. Mhm. Er trainiert Standardsituationen, wie er sie unter Hansi Flick hat trainieren lassen, 2014. Er sagt, gewinnen um jeden Preis. Glaubt ihr, dass sein Pragmatismus so weit geht, dass er Joshua Kimmich aus dem Zentrum abzieht und als rechten Verteidiger spielen lässt, so wie damals Lahm im Viertelfinale gegen Frankreich? Boah.
Da musst du mir einmal helfen. Wer würde denn, weil Kimmich ist ja auf der Sechs an so zentraler Spieler, was man ja immer in den Spielen von Bayern München gesehen hat, da musst du mir einmal helfen, wer würde denn diese Galligkeit und diese Bissigkeit und dieses unermüdliche Rackern und dieses unermüdliche Beißen, wer könnte das denn ersetzen?
Ja, bis Samstag hätte ich gesagt, man kann Gündogan auch gut auf die Sechs stellen. Aber nee, das meine ich wieder aus diesem Buch heraus, diese Parallelität. Du bist ja damals 2014 zur WM gefahren und sowohl Schweinsteiger als auch Khedira waren angeschlagen. Die haben sich ja ins Turnier geschleppt, die sind ja erst in den Spielen fit geworden. Löw hat sie hervorragend herangeführt, abwechselnd dann wieder zusammen. Und in den ersten Spielen gegen Portugal, gegen Ghana, hat ja Lahm auf der Sechs gespielt, um da den kreativen Wellenbrecher zu geben. Und ist dann ja erst durch die Verletzung von Mustafi, dann wurde diese Bullenabwehr gesprengt, wo er diese Viererkette mit vier Innenverteidigern, und dann ist Lahm nach rechts gerückt. Ich glaube, dass du keinen Kimmich-Ersatz hast, dass du aber durchaus sagen kannst, als Idee, als Spielansatz, man spielt mit Kroos und Gündogan oder dann Goretzka, wenn er wieder fit ist. Aber Kimmich ist als rechter Verteidiger ebenso wichtig, weil ich nicht wüsste, wie man diese Position besetzt. Also das ist dieses Puzzle. Ich möchte nicht mit Jogi Löw tauschen, weil du brauchst Kimmich eigentlich genau als diese Kanté-Figur, die er aber auch nicht ist. Er ist ja kein Ballfresser, sondern er kommt ja eher über die Emotionen. Und natürlich wäre es sensationell, wenn du die Achse, die Bayern-Achse hättest, mit Goretzka, Kimmich und Müller auf diesen drei Positionen. Zwei Achter, ein Zehner.
Ja.
Aber das wird nicht funktionieren. Nur, wie möchtest du das lösen? Also, du müsstest ja eigentlich sagen, von den Leistungen der Saison, und weil Löw jemand ist, der an Kroos auch festhält, müsstest du auf den drei Mittelfeldpositionen Kroos, Müller und Gündogan spielen lassen. Von den Leistungen her und von den Vorlieben von Löw. Dann geht Kimmich auf rechts und dann hast du vorne Platz für die drei Stürmer, was in diesem Fall in meiner Aufstellung wären, das Sané, Gnabry und Havertz. Die einzige Möglichkeit, die ich mir noch vorstellen kann, und das gebe ich hier mal in die Diskussion, er kehrt ab vom System und spielt mit einer Raute und zwei Stürmern. Zwei Stürmern, die sich fallen lassen. Also er könnte mit Gnabry und Havertz als Doppelspitze spielen und dahinter vier Mittelfeldspieler. Ich glaube aber nicht, dass er so kurz vorm Turnier so ein Experiment wagt. Er ist ja eben nicht Pep Guardiola.
Aber eine Raute habe ich ehrlicherweise auch gedacht, weil sie natürlich dann auch eine Flexibilität auch im Zentrum dicht machen hat und gleichzeitig eben auch ein schnelles Umschaltspiel ermöglicht. Ich bin ja übrigens als Fan vom FC St. Pauli, kann ich übrigens sagen, es heißt nicht Raute, sondern Diamant. Aber das ist ein kleiner...
Raute würde ich nach Werder sowieso nicht mehr so sagen. Ne?
Ja.
Ne? Kommt auch nicht mehr, ist auch kein Erfolgsmodell mehr.
Die Lösung heißt in beiden Fällen Emre Can. Also Emre Can vielleicht rechts hinten oder dann als Sechser, wenn du Kimmich rechts spielen lässt. Aber ich glaube, es ist alles Makulatur. Ich frage mich trotzdem, die Ausgangsfrage ist ja, bei all diesen Spielern, wie bekommst du Havertz, Müller und Gündogan in ein Team, in dem Kroos und Kimmich eigentlich gesetzt sind?
Vielleicht war es doch ein Fehler, Mo Dahoud nicht mitzunehmen.
Der ist ja auf Abruf, ne?
Ja, ist ja auch die wirklich grauenvollste Situation. Du musst ja im Grunde genommen darauf hoffen, dass sich jemand verletzt.
So richtig. War nicht Yves Eigenrauch 96 auch auf Abruf?
Ich glaube ja. Ja, du hast recht, das stimmt. Mhm. Ja.
So, also das kann auch eine besondere Rolle sein. Und vor allen Dingen, es gibt ja diejenigen Spieler, also Mo Dahoud, dem traue ich zu, dass er sich ärgert und sich nicht geschmeichelt fühlt und sagt, schade, ich wäre schon ganz gern dabei gewesen, aber ich halte mich fit. Aber für Stefan Ortega als vierten Torwart ist es natürlich eine große Würdigung einer komplett wahnsinnigen Saison mit Arminia Bielefeld.
Genau.
Den hatten wir als Spieler des Jahres komplett unter den Tisch fallen lassen. Da kommt ein Spieler, ich weiß noch, vor Monaten habe ich über Stefan Ortega gesprochen, wie gut der diesem Aufbauspiel und der Art und Weise des Bielefelder Fußballs tut. Und dann habe ich gesagt, der heißt Stefan Ortega, und dann hat Micky doch so eine Narko-Geschichte daraus gemacht.
Selbstverständlich. Ja, ich erinnere mich nicht, aber es sieht mir ähnlich.
Ja, und jetzt ist Stefan Ortega aber jemand, der potenziell nachrücken kann, wenn sich einer der Torhüter verletzt und der vielleicht sogar als der neue Nübel zum FC Bayern geht, aber halt als der Nübel, der weiß, dass er auf der Bank sitzt. Hinter Neuer. Also das ist schon irre, aber ich komme, also nochmal, ich probiere das hier einfach reinzuholen. Wie würdet ihr denn diese 6 Positionen besetzen? Also 3 Mittelfeld, 3 Stürmer. Also wer wären eure 6 Spieler, die spielen müssen?
Oh Gott.
In diesem Offensiv, mit Mittelfeld und Sturmbereich.
Das ist echt so schwer zu sagen. Das ist, also ich, wenn du jetzt beispielsweise, wenn du Müller zurückholst und dann auch noch in der Form, dann muss er auch spielen. Den setzt du dann ja nicht auf die Bank. So, da hast du noch Sané würde ich spielen lassen.
Gnabry.
So, dann hast du noch Havertz. So, dann Werner, Fragezeichen.
Was ist mit Volland? Warum höre ich kein Volland? Höre ich ein Volland?
Ja, aber ja nicht in der Startelf, ne? Nicht in der Startelf. So, und dann. Nee,
also, aber ich würde, glaube ich, sagen, also eine Idee wäre, du könntest Müller auf die 9 stellen und Havertz hin oder Havertz auf die 9 und Müller dahinter und die wechseln sich ab. Weil wenn wir eins gelernt haben, Thomas Müller ist kein 9er Backup. Thomas Müller hat auch immer, wenn Lewandowski verletzt war, nicht funktioniert als Ersatz im Sturmzentrum. Da hat Serge Gnabry gespielt. Also Serge Gnabry kann den Mittelstürmer auch spielen, auch eine falsche 9, aber anders als Müller. Müller braucht den Raum, als Raumdeuter braucht er den Raum vor sich und den Mittelstürmer, der die Gegner auf sich zieht. Dadurch hat er dann den Platz. Müller funktioniert nur als hängende Spitze hinter einem echten oder auch einem falschen Mittelstürmer, aber er braucht jemanden vor sich. Alles andere hat bei Bayern nicht geklappt, hat bei der Nationalmannschaft nicht geklappt. Du kannst Müller nicht zurückholen und ihm die Neuen anvertrauen. Das wird nichts. Wenn du ihm aber die 10 gibst, kann da Gündogan nicht spielen. Da müsste Gündogan einen nach hinten rutschen. Wenn Kimmich nicht nach rechts geht, dann hast du aber da nur 2 Positionen. Das heißt, dann müsste, wenn Gündogan und Kimmich spielen, müsste Kroos auf die Bank. Aber Löw ist doch ein großer Kroos-Freund. Ich, nochmal, wir sprechen jetzt da 15 Minuten drüber, aber es ist ein unfassbar schweres Puzzle.
Lass uns doch mal, komm, wir puzzeln das jetzt mal zu Ende. Wir bauen das uns jetzt mal so auf, wie wir das machen würden. Und fangen an bei Hummels und Rüdiger in der Innenverteidigung.
Also, du bist noch 10 Minuten dafür, danach muss ich los. Na, ich sag's.
So gut.
So, dann ist ja die große Frage, wer spielt auf den Außenpositionen? Klostermann und Halstenberg wäre eine Variante von RB Leipzig quasi gewohnt und ja auch schon in der Nationalmannschaft des Öfteren auch gegeben. Mhm. Da könnte man zumindest mal fragen, was ist eigentlich mit Ginter?
Ja. Und vor allen Dingen wäre es nicht ein tolles Zeichen an den internationalen Fußball und besonders an die Engländer, wenn wir mit einer Viererkette spielen, wo Günther und Rüdiger spielen, das fände ich schon geil. Dann kommen jetzt kommen wieder die Schnauzbart-Deutschen. Günther, Rüdiger, das fände ich eine schöne Aufstellung.
Ja.
Günther links, Rüdiger zentral mit Hummels und dann Can auf rechts. Das wäre meine Viererkette.
Mhm.
Can auf rechts. Can auf rechts, interessant, okay.
Tja. Ja, weil du brauchst den als Typen.
Und ich verstehe einfach,
also bei Halstenberg und Klostermann ist das Problem, was der eine defensiv nicht kann, kann der andere offensiv nicht. Und was der andere offensiv kann, kann er nicht defensiv. Also du hast immer sozusagen von Anfang an einen Mangel. Also entweder spielen sie nicht nach vorne oder sie sind hinten zu anfällig. So, das ist.
Also, so, aber wenn du Can auf rechts heißt, dann hast du ja Kimmich auf der 6. So, dann ist.
Genau.
Ne, dann haben wir ja schon mal hier 5 Spieler. Und wenn wir oben sagen Sané, Gnabry und Havertz, dann sind wir ja schon bei 8. Das heißt, es bleiben noch 2 Spieler, für die wir uns entscheiden müssten.
Gündogan und Müller.
Also es ist gar nicht so einfach, ne? Muss man mal wirklich sagen. Also, damit setzt man Kroos auf die Bank, damit setzt man Goretzka auf die Bank. Gut, das wird sich sowieso ergeben, weil der erst noch nicht zum ersten Spiel fit werden wird. Aber das ist echt ein hartes Puzzle.
Also Goretzka würde ich unter normalen Voraussetzungen auf keinen Fall auf die Bank setzen. So, aber
wenn er fit ist.
So,
aber wenn alle Bayern fit sind, Müller, Goretzka und Kimmich müssten die spielen. Dann hättest du aber keinen Platz für Kroos. Also nochmal, ich habe viel auf Löw draufgehauen und ich bin auch froh, dass er geht, weil man braucht was Neues und ich freue mich auf Bundestrainer Hansi Flick. Aber es ist auch ein beschissen schwerer Job.
Ja.
Und vor allen Dingen in der Wahrnehmung. Du kannst es ja nur falsch machen. Das Einzige, was mich beruhigt ist, ich habe doch letzte Woche von den Portugiesen so geschwärmt, die haben ähnliches Problem. Die sind auch komplett überbesetzt.
Ja.
Also spielt Silva, spielt Ronaldo, dann haben die noch João Felix, dann haben die Diego Jota. Also die haben auch ein Überangebot an Offensiven, wo sie auch nicht wissen, wie sollen die alle zusammenspielen. Und am Ende, du kannst sie nicht alle spielen lassen. Du kannst nur sagen, pass auf, wir haben genauso einen geilen, breiten Kader wie 2014 und wir werden jeden Spieler brauchen und wir werden je nach Gegner reagieren. Und deshalb, ich sehe viele Parallelitäten zu 2014. Ich sehe diese Standardsituation, ich sehe, dass er allem diese Gewinnermentalität, dass er diesem Gewinnen alles unterordnet und dass ein paar Spieler wieder dabei sind, die wissen, wie ein Turnier funktioniert. Und ich habe gestern so mit dem Gedanken nach dem Champions-League-Finale habe ich nur so gehabt, so ich gesagt habe, eigentlich können wir es gewinnen. Das war so, da ist, hat der Fan natürlich wieder übernommen bei mir, aber ich habe gedacht, warum denn nicht?
Naja,
also warum denn nicht
mit diesem? Das ist auch so. Ich würde jetzt auch nicht in dieses Gejaule einstimmen, dass wir da auf keinen Fall hinfahren müssen und wir eh nur verlieren. Natürlich haben wir, was unseren Kader angeht, das Potenzial, so ein Turnier auch zu gewinnen. Ich meine, die Konkurrenz ist stark, genau wie du, vor allen Dingen auch in der eigenen Gruppe schon, wie du richtig sagtest. Aber natürlich geht das. So, ich meine, klar, du hast auch noch auf dem Weg unter anderem auch noch Italien, die sind extrem stark. Also das ist alles nicht einfach, aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das bei uns jetzt die totale Nulpentruppe, mit dem man nichts holen kann. Und wie gesagt, das, was da vorher gewesen ist, diese ganzen Testspiele, diese Qualifikationsspiele, Nations League, der ganze Käse da, das ist alles unschön. Aber noch einmal, das war halt auch nicht the real deal. Das war nicht Turnier-Feeling, das war nicht das Mindset, das du mitbringst, um dann halt eben eine Endrunde zu bestreiten. Deshalb ist die Aussagekraft auch immer nur gering, weil unter diesen Voraussetzungen wäre das in irgendeiner Art und Weise entscheidend, dann hätten wir ja 2018 richtig abräumen müssen bei der WM. Aber dem war ja wohl nicht so.
Ja, und dann muss ich immer lachen. Also ich halte viel von Hummels, aber wenn jetzt die Leute schreiben, geil ist auch, wir trainieren Standards und Hummels kommt mit seiner Kopfballstärke zurück. Ja, denk mal an Südkorea 2018.
Ja, ja.
Ja, ja, klar. So, den so, das sind ja, das sind natürlich diese kleinen Dinge, aber du kannst es werten, wie du möchtest. Ich glaube, meine ganze Euphorie ist am Mittwoch schon wieder zunichte gemacht. Das wäre ja nicht das erste Mal, dass Danish Dynamite alle unsere Träume in den Boden stampft. Also es kann schon sein, dass die Ernüchterung am Mittwoch, wo ist das Spiel? In Düsseldorf, ne? Oder wo wird gespielt?
Auf dem Platz.
Portugal.
Ja.
Ist hey, Portugal also, das erste Spiel, das Auftaktspiel?
Nee, Frankreich.
Frankreich ist es.
Frankreich.
Also hey, musst du nur Frankreich.
Hey, ja, nur hey. Frankreich. Also ich sag mal so, mal gucken, wie sich Rüdiger, Deutschlands neuer bester Innenverteidiger, übrigens auch absurd, Rüdiger ist in meiner Wahrnehmung immer auch so das ewige Talent. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der ist jetzt, wenn er bei der Europameisterschaft aufläuft, 2 respektive 3 Jahre älter, als es Boateng und Hummels 2014 waren.
Ja, krass, ja.
Der ist 28.
Ja. Also,
und es kommt mir immer noch so vor, als wenn der auf dem Sprung ist.
Ja, ja.
Aber der ist auch ewig schon dabei.
Ich war ehrlicherweise auch nie ein großer Fan von Rüdiger. Ich habe den nie so, der hat mich nie hundertprozentig überzeugt, aber er hat halt auch nochmal echt einen Sprung gemacht.
Total.
Ja.
So, Leute, EM wird geil, wird super. Alles, aber es gibt wirklich eine Sache, die ist viel wichtiger als die EM. Was sagt man Leuten, die auf mich zeigen und sagen, wer ist das? Ist Mike.
Okay.
Oh, ist Mike. Ja. Oh, da kriege ich Gänsehaut. Das ist so großartig.
Oh nein.
Wir müssen so natürlich großartig. Noch, bitte, Micky Weißnetz, ja? Wir müssen noch einmal darüber sprechen.
Also richtig? 10 Jahre?
Dein Freund Uli Hoeneß.
Ja, bitte.
Ist 10 Jahre lang verschwiegen hat. Ist ungefähr, es ist so dramatisch wie die Spender damals bei Helmut Kohl. Alles musste wirklich geheim passieren, ja. Durfte nie rauskommen. Ja. Aber Uli Hoeneß wäre halt eben auch nicht Uli Hoeneß.
Wenn er nicht wüsste, wie man Informationen hinterzieht.
Wenn man nicht dann doch nochmal zur Süddeutschen Zeitung geht und sagt.
Aber du musst mich aufklären, ich bin gar nicht im Bilde. Ich weiß nur, 10 Jahre lang Hasan Ismail, jetzt Investor bei 1860.
Und Uli Hoeneß hat jetzt gerade in dieser Woche in der Süddeutschen Zeitung erzählt, dass er derjenige gewesen ist, der Ismaik auf 1860 losgelassen hat. Also im Grunde genommen hat Uli Hoeneß hat quasi 1860 München gerettet.
Ja, und aber wie?
So, und der Punkt ist, das durfte natürlich nicht rauskommen, natürlich. Weil auf der einen Seite würden natürlich alle Bayern-Fans Uli Hoeneß dafür ächten.
Ja.
Dass er ausgerechnet die Blauen rettet.
Ja.
Und auf der anderen Seite logischerweise auch die 60-Fans durften das nicht wissen.
Ja.
Sonst hätten sie dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht zugestimmt. Ich habe mich die ganze Zeit nur gefragt, weil der Uli Hoeneß das so, also man sieht ja mittlerweile auch mit welcher Gelassenheit und mit welchem Stolz auf sich selber guckend er solche Geschichten erzählt.
Mir aufgefallen, ja.
Ja. Ich weiß bis heute nicht, hat er den 16-Jährigen jetzt einen Gefallen getan? Oder hat er sie eigentlich
offen. Ich möchte, dass Micky Beisenherz als Werner Hanschett sagt, ist dieser Löwenanteil am Ende ein Bärendienst gewesen?
So, pass auf, besonderer Gruß an Nelson, aufpassen, wieder lernen. Und die große Frage ist dieser Löwenanteil am Ende ein großer Bärendienst gewesen? Man weiß es nicht. Da.
So, was, aber
da habe ich meinen Löwensenf dazugegeben. was ein Quatsch. Also ich möchte an dieser Stelle nur immer das zitieren, was auch im Zusammenhang mit Corona häufiger gesagt wurde. Die Heilung darf nicht heftiger reinschlagen als die Krankheit selbst. So, und das ist jetzt die Frage, inwieweit hat Ismaik da, ne? Ismaik. Aber wer hat jetzt den Uerdingen-Russen eigentlich geholt?
Nicht, dass das auch
wird am Ende, also es ist natürlich Aki Watzke gewesen. Ja, also der wird jetzt demnächst natürlich Markus Feldenkirch ein Interview geben im Spiegel. Ja. Wird nachziehen und sagt, ich hab den Uerdingen-Russen.
Der Gaga-Investor und der Uerdingen-Russen.
Wahnsinn. Aber weißt du, was mich so schockiert ist? Ich war junger Redakteur beim Tagesspiegel, als dieses Gerücht aufkam. Das war einer meiner ersten Texte im Sportteil vom Tagesspiegel. Da habe ich die Überschrift damals gemacht, Silberscheich am Horizont.
Ja, das klingt sehr nach dir.
Ja, und dass das jetzt 10 Jahre her ist.
Wahnsinn. Ja.
Also das hat mich so geschockt.
Aber war meine persönliche Geschichte. Am Horizont, Alter.
Aber um einmal noch den Beckmann hier rauszuholen. Micky, wo du das jetzt heute zum ersten Mal gehört hast. Was macht das mit dir?
Was macht das mit dir? Ja, was denkt der? Dieser.
Uli Hoeneß rettet 1860.
Ja, ja. Was denkt ein Uli Hoeneß in dem Moment? Was geht ihm durch den Kopf? Was sagt er sich? Ja.
Was macht das mit dir?
Ja. Ich bin einfach nur froh, dass sie immer noch in der dritten Liga rumkrebsen. Bitte, hä? Nee, vierte, ne? Dritte. Ja, die wären ja jetzt knapp gegen Ingolstadt. Ja, schade, ey. Sascha Mölders.
Als nächstes sagt er noch, dass er es ist, der dem Mölders die ganze Zeit die Pizza vor die Haustür stellt.
Das scheint Mölders ja wohl nicht zu schaden. Ne?
Ja, aber man, wollen wir, also noch eine Sache, nur der Vollständigkeit halber, man muss noch einen Spieler loben, dann haben wir auch alles drin und lieben Gruß.
Wir sind wirklich kurz vor alles gesagt, wenn wir jetzt noch weiter machen.
Lieben Gruß an Holstein Kiel. Ich hoffe, sie schaffen es nächste Saison. Ja. Diese ganze Corona und Quarantäne, die haben wirklich auch gekämpft wie die Löwen.
Ja.
Und ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Für mich wäre das vollkommen okay gewesen, wenn der erste FC Köln absteigt und Holstein Kiel es endlich mal in die erste Liga schafft. Jetzt werde ich mir den Zorn vieler Kölner zuziehen, aber trotzdem. Mhm. Ich hätte auch nie gedacht, dass sie das 5-1 gewinnen. Auch da Respekt an den ersten FC Köln. Aber man muss einen Spieler herausheben. Jonas Hector. Der Mann, den man vielleicht auch auf der linken Verteidigerposition gut gebrauchen könnte, der aber zurückgetreten ist, weil er ein gutes Selbstverständnis hat, weil er eine gute Distanz auch zu sich und seinem Beruf hat. Und der, was der gespielt hat, wenn er dann fit war für den ersten FC Köln, egal auf welcher Position, und der dann gesagt hat, der ja auch jetzt ein ähnliches Interview geführt hat wie Mertesacker damals mit der Eiskonne. Ja, ja. Also für mich die Figur der letzten Wochen. Und ohne Jonas Hector bin ich mir 100% sicher, wäre der erste FC Köln nicht im kommenden Saison unter Baumgarten Erstligist.
Ja. Richtig. Guter Mann, guter Spieler, guter Typ. Könnte man tatsächlich auch in der Nationalelf immer noch gut gebrauchen. Ja.
Um einen bekannten Filmklassiker zu zitieren. Fußball MML.
Ich dachte, du legst jetzt, Alter, ich bin so froh. Ich habe jetzt wirklich gedacht, du würdest jetzt hier in deinem Rock, in dem du vor mir sitzt, die Beine übereinander schlagen. Aber das ist ein anderer Filmklassiker. Bin einfach nur froh.
Wenn Mike das nächste Woche macht, wenn wir Manscaped als Partner wieder haben, dann bin ich happy, dass ich nicht im Studio bin.
Das ist richtig.
Fußball MML ändert sein Rufzeichen. Ab nächster Woche heißt Fußball MML Fußball EMML.
Ja, 15 EMML. Nee, geht.
Fußball EMML, jetzt wird geheiratet.
Ja.
ihr seid nicht ganz dicht. Was ich nur damit sagen wollte, ist, ab nächster Woche dreht sich natürlich alles bei uns um die Europameisterschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, Europameisterschaft, oder ob man UEFA Euro...
Die Euro 2020.
Ja, so.
Die Im Juni 2021.
Die späteste Euro aller Zeiten. Ja. Wir werden uns ab nächster Woche darum kümmern, heißen dann Fußball EMML und sind natürlich immer für euch da.
Ja.
Alles das, was so auf euch zukommt, kommen noch ein paar Podcasts zusätzlich dazu, die wir gerne hier auch an dieser Stelle supporten und die sich auch um die EM kümmern. Tolles Team. Wir werden es in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere bei Instagram, raushauen und euch zeigen, was wir Tolles alles für euch vorbereitet habt.
Ja.
Also abonnieren.
Oh, jetzt muss ich mal wirklich bei
Insta, Social, diesen Podcast abonnieren, Fußball MML Daily abonnieren.
Mein Gott,
MML ab nächste Woche.
Ach so, wenn ich für mich Promotion mache, ne, dann rennst du aus dem Studio. Aber wenn ich jetzt Apokalypse und Filterkaffee sagen will, dann setzt du dich sofort wieder ans Mikrofon.
Ja, selbstverständlich.
Mach
direkt die nächste Folge.
So. Ja. Also in diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Ja. Wir hören uns jeden Morgen beim Fußball MML Daily und ab nächster Woche zu Fußball EMML. Danke, Lukas.
Gerne, war schön.
Danke, Micky.
Sehr gern. Wo ist denn meine Sonnenbrille? Scheiße. runtergefahren? Ach, da liegt sie.
Ah.
1. Juni 2021 und endlich kann man auch mal eine Sonnenbrille gebrauchen. Ne? Die hat ja lange genug.
Ich habe lange gesucht, bis ich meine überhaupt gefunden habe.
Ja, darf ich endlich ausmachen?
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.